Hallo, es ist wieder Sonntag. Wir sitzen wieder bei mir. Ich habe heute Blau zu Orange an. Komplementärfarben übrigens, deswegen leuchte ich heute vielleicht extrem.
Du strahlst auch so.
Gissi, wir müssen jetzt auch nicht lügen, ne? Also, und natürlich ist Gissi wieder hier. Hallo.
Hallo. Und wir starten dieses Mal direkt rein mit deiner Bauernregel.
Das Leben ist so vergänglich, wenn man sich nicht darum kümmert. Das ist so.
Das hat Martin gesagt, nachdem er das Haus am Meer gelesen hat.
Am Meer, ja?
Am das Meer, kleine, ne? Haus am Meer.
Ja.
Hab's mir extra nochmal aufgeschrieben.
Das Buch ist so heftig. Also für alle, das ist ein Kinderbuch? Ja.
Erzähl erstmal, weil die Leute wünschen sich auch tatsächlich Kinderbuchtipps.
Das kann ich verstehen. Das kleine Haus am Meer haben wir tatsächlich, da waren wir für einen Tag am Meer und da war es in der Buchhandlung und das fand ich so schön. Und es geht darum, um ein Haus, wo ein Mädchen drin groß wird. Das ist das Kinderhaus von einem Mädchen, das den Sommer immer da ist und ein Ferienhaus, so hört sich das an. Und das im Sommer immer da ist und Besuchen kommt und es ganz toll ist, aber dann kommt es ein paar Sommer nicht mehr vorbei. Und irgendwann kommt es wieder mit der Tochter.
Mhm.
Und das Buch ist sehr schön. Und wenn man so möchte, kann das Ferienhaus ja auch die Oma und Opa sein oder die Eltern. Weißt du so, und das Kind zieht aus, aber kommt irgendwann zurück. Also man kann da sehr viel hineinsehen. Aber man sieht halt in dem Buch halt auch, dass das Haus irgendwann zerfällt, wenn da keine Liebe dabei ist. Man kann da eine Menge hineininterpretieren, ne? Also das Haus ist ein Mensch und es blüht erst richtig mit anderen Menschen. Und wenn es geliebt wird, erblüht es. Und wenn man gesagt bekommt, dass wie schön es ist mit dir. Also es ist, ja, ein sehr ganz, ganz tolles Kinderbuch. Ganz, ganz toll.
Und das meinte quasi auch Martin mit der Aussage, wenn man sich nicht drum kümmert, dann ist es vergänglich. Ganz schnell
also
vergänglich.
Damit meint er ja auch so drum kümmern, um zwischenmenschliche Beziehungen sich kümmern, um seine Liebsten sich kümmern, aber auch um Dinge, die man mag, sich kümmern und wie schnell es dann vergeht. Also ich denke das ja auch manchmal, wenn man, es gibt auch diesen Spruch, du brauchst nichts neu, du musst es mal nur putzen oder du musst es mal nur sauber machen, weißt du so? Und das ist vielleicht auch das Schwierigste im Leben, sich um Dinge zu kümmern.
Mhm. Wie war euer Gespräch, nachdem er das gesagt hat und gelesen hat? Was habt ihr für euch besprochen? Habt ihr irgendwie für euch rausgefunden, wie ihr euch um irgendwas kümmern wollt?
Ja, das ist ja immer so ein bisschen so ein Glaubenssatz, den wir denn haben, was wir sein wollen für unsere Ehe, für uns und dass ganz viel kümmern bedeutet und nicht unbedingt immer von neuem anfangen, weißt du, immer alles abreißen und neu, sondern was man sich tatsächlich auch ganz viel kümmern muss, um was zu erhalten und wie schön auch dieser Prozess des Erhaltens sein kann. Ja. Also, dass man da immer wieder sich pflegt, hineinfühlt und eine Beziehung pflegt, Menschen Liebe gibt, und was man dafür zurückbekommt. Und so ist es in dem Haus ja auch. Es war ein Zuhause für diesem kleinen Mädchen. Das ist dann mal weggegangen. Und so vermute ich das. Also so war ich auch. Ich war auch zu meinen Eltern als Selbstverständlichkeit. Ne? Und irgendwann war ich dann auch weg. Und jetzt, da bin ich wiedergekommen, habe das meine Eltern oder die Beziehung mit meinen Eltern ganz anders empfunden. Weißt du, nachdem man ausgezogen ist und dann kommt man wieder und man erkennt auf einmal, was man hier hatte und dann pflegt man das wieder und dann möchte man das wieder so aufbauen. Das war für mich wirklich so eine Metapher. Das Haus ist so eine Selbstverständlichkeit, ne? Und dann ist man weg und auf einmal zerbröselt da was, aber man kommt dann wieder, man kann da auch wieder was aufbauen mit.
Würdest du dann aber auch sagen, dass man weggehen muss, um einen Wert zu erkennen?
Ja. Oh. Ich würde nicht sagen, dass man weggehen muss, um einen Wert zu erkennen. Ich denke, dass Menschen das auch so können, ohne dass man dafür zwangsläufig weg muss. Mhm. Ich wünsche meinen Kindern persönlich, dass sie mal weggehen, um vieles zu erleben und Erfahrung zu sammeln. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Warst du weg nach dem Abi? Warst du mal eine Zeit lang aus Deutschland raus? Hast du?
Ja,
genau.
Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Bestimmt.
Ich war doch da im Disney World.
Ach ja, du hattest ja eine krasse Geschichte. Ja, na klar. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Extrem wichtig ist für einen anderen Blick, den man dann auf einmal bekommt. Und Erfahrung bringt andere Blicke mit sich. Und dann sieht man vielleicht Dinge auch auf einmal anders und erfährt, was normal war, was vielleicht nicht normal war. Weggehen kann natürlich aber auch bedeuten, dass man nicht zurückkehrt. Es geht nicht immer nur, dass es alles gut ist, sondern weggehen kann auch bedeuten, darin durfte ich nie der Mensch sein, der ich bin. Und auf einmal bin ich weg und merke, woanders bin ich der Mensch, wer ich bin. Und wenn ich wieder zu Hause gehe, fühlt sich das an wie ein Rückschritt für mich. Und das ist natürlich auch eine heftige Erfahrung, eine ganz heftige Erfahrung, wenn man das erlebt. Hm. Und wo man dann das Gefühl hat, okay, ich möchte hier eigentlich schnell wieder weg. Das ist auch eine Realität, ne? Aber ich denke, weggehen ist wichtig, ganz, ganz wichtig.
Mhm. Ja, also ich habe das Zitat auch deshalb ausgewählt, weil es heute so ein bisschen um das Vergängliche, um Trauern und Tod gehen soll, weil da auch eine Frage kam und du das, ich weiß gar nicht, ob innerhalb einer Folge oder so schon mal angesprochen hast, ich glaube aber innerhalb einer Folge, weil die Frage zielt auch auf diese Info ab. Und zwar, du erzählst, dass du einen Bruder verloren hast. Mhm. Ich habe im Februar meinen Partner unerwartet verloren. Mhm. Meine Frage, wie würdest du mit so einem Verlust umgehen? Das schreibt Phoebe, sie ist 23 und was da noch dazu kommt, sie wird nicht ernst genommen von ihrem Umfeld, weil sie sehr kurz wohl zusammen waren. Da sind sehr viele Infos drin und sehr viel Schwere. Du musst da für dich irgendwie entscheiden, was du erzählen willst und was nicht. Aber vielleicht starten wir mal mit dem, was dir widerfahren ist, wenn du möchtest.
Ja. Ich habe das auch schon erzählt. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben. Das Buch habe ich auch meinem Bruder Carsten gewidmet. Der ist mit 18 Jahren bei einem Autounfall verstorben. Da war ich 14 Jahre alt. Und das hat natürlich mein seit dem 14. Lebensjahr meinen Weg total geändert. Ne? Also Trauer zu erfahren, einen Verlust zu erfahren von einem Menschen, der sehr nah an deinem Umfeld ist, verändert. Und das, seit diesem Erlebnis würde ich auch immer wieder sagen, Leben, das kommt und Leben, das geht, verändert einen. Also damit meine ich jetzt nicht nur Tod, auch Geburt, Scheidung, neuer Lebenspartner, was weiß ich nicht alles. Und jetzt in Phoebes Beispiel jetzt, auch wenn sie nur kurz mit diesem Menschen zusammen war, hat dieser Mensch sie sicherlich irgendwie verändert oder hat mit ihr ein neues Zeitalter angefangen und dann stirbt dieser Mensch weg und die Reaktion soll dann gewesen sein, die Zeit war zu kurz, dass du nur so lange trauern darfst, ist ja totaler Quatsch. Also das weiß ich nicht, was für ein unempathisches Umfeld, auf das sie da leider getroffen ist, hat. Es tut mir unglaublich leid, weil Trauer ist so individuell. Also das ist auch etwas, da würde ich nie urteilen drüber. Das ist aber jetzt so aus meiner Erfahrung gesprochen, wenn ich jemanden sehe am Grab und der weint nicht. Mhm. Weißt du, also das, da würde ich mir nie rausnehmen, irgendwie zu sagen, der trauert ja gar nicht richtig. Weißt du, man hat so eine ganz, ich würde sagen, einfache Vorstellung von Trauer manchmal, dass Trauer Tränen bedeutet. Aber Trauer kann genauso auch Wut bedeuten, kann genauso auch Unfairness bedeuten, kann auch Freude bedeuten. Also es ist, Trauer ist für mich nicht zu greifen, weil es dafür nicht richtige Gefühle, die ich zuordnen kann. In Trauer ist das ist so ein riesen Pott und da ist ganz viel drin und mal nimmst du einen Löffel und es schmeckt ganz anders heute, weißt du? Und heute schmeckt die Trauer so und morgen ist die Trauer so und mal muss ich nur weinen und mal muss ich nur lachen, obwohl das ganz traurig ist, worüber man lacht. Aber deswegen finde ich, tut mir das mit Phoebe ganz so leid und ich bin Menschen begegnet auch, die unglaublich schlimme Schicksalsschläge hatten und denen auch so gesagt wurde, ist doch nicht so schlimm. Und ich weiß auch, in meinem Umfeld war das auch so, weil ich ja so viele Geschwister habe, war das so, ist doch nicht so schlimm, du hast doch noch mehr Brüder. Also ja, aber das kommt von Menschen, die vielleicht das Glück haben, noch nie getraut zu haben. Oder es kommt von Menschen, die haben getraut und denen wurden gleiche Sätze gesagt. Ne? Also das ist sogar auch nochmal schwer, dem, der das sagt, da zu verurteilen, weil du weißt nicht, was seine Geschichte ist, wie mit ihm umgegangen wurde. Und deswegen, Phoebe, es tut mir unglaublich leid. Ich kann mir nicht vorstellen, ich kann nicht sagen, wie deine Trauer ist oder wie du trauern sollst. Ich sage nur Trauer auf deine Art und Weise und lass dir nicht sagen, wie du zu trauern hast und vor allen Dingen auch nicht, wie lange du zu trauern hast.
Weißt du noch, wie du damals getrauert hast?
Ja, das weiß ich noch sehr genau. Natürlich viel geweint, ne? Und dann war es aber ganz schnell eine Art von Flucht, eine Art von, ich möchte, dass alles so ist wie vorher. Weil es war eine transformative Sache. Also der Tod, das hat alles, also mein Zuhause, meine Geschwister, meine Eltern, das hat alles verändert. Und ich wollte diese Veränderung noch nicht. Also ich war auch zu jung, um sagen zu können, ja, Weißt du, so für ein Kind habe ich mich bewusst entschieden, da wusste ich, was auf mich zukommt. Ich weiß, dass das, was mein Leben verändert. Aber der Tod, das war, wusste ich, das will ich gar nicht. Ich will jetzt gerade gar keine Veränderung, aber es kommt trotzdem. Und so verisst das manchmal, ne? Und das wollte ich nicht. Also habe ich ganz, ganz viel verdrängt. Habe ich unglaublich viel verdrängt. Ich weiß noch, meine eine Janneke, Grüße an dich, meine eine Klassenkameradin, die mit 14 Jahren zu mir kam und sagte, mein Beileid, das war die einzige aus meiner Klasse. Und die, wie geht's dir? Und die, das war der einzige Mensch, der was gesagt hat in meiner Klasse. Ich kann da keinen Vorwurf machen, gesehen. Die waren alles Teenager. Und weil ich habe mich ganz schnell normal verhalten. Mhm. In Anführungsstrichen normal. Ich war die Annemarie, die ich davor auch war. Aber wie es denn so ist, mit unterdrückten Gefühlen, irgendwann kommen die doch raus. Und das hat bei mir lange, lange gedauert, Gissi. Also bis ich mich überhaupt dahin geöffnet habe, hin, dass ich über die Trauer sprechen möchte, dass ich mit jemandem darüber rede. Ich habe zu meiner Herzensfreundin, weiß ich auch noch, da habe ich zu ihr gesagt, irgendwann im Auto, ich möchte irgendwann mal mit dir darüber reden, nur heute nicht. Weißt du so, also wir beide reden darüber nochmal, aber heute nicht. Und aber ich schaff's noch nicht. Aber ich arbeite gerade daran, dass ich irgendwann mit dir meine Trauer besprechen kann. Und wie du merkst, ich bin da sehr gefasst schon, ne? weil ich diesen Morgen würde ich hier vielleicht in Tränen sitzen. Ne? Also es ist, deswegen kann ich dir sagen, heute sieht meine Trauer so aus, dass ich darüber erzählen kann. Morgen kann ich darüber lachen und übermorgen weine ich darüber. Deswegen ist das ein ganz, ganz diffuses Gefühl. Für mich war es mit 14 noch viel, viel schlimmer.
War das der erste Trauerfall, den du damals erlebt
hast? Nee, davor ist schon, sind schon mein einer Opa, der ist an einem Herzinfarkt mit 64 gestorben. Das war natürlich, aber ich war sehr jung. Sehr jung. Aber da war ich 6 Jahre alt und da werde ich aber nicht vergessen. Und das ist so. Seitdem denke ich auch immer so, Kinder auf einer Beerdigung, weiß ich nicht, ob das so sein muss, auf jeden Fall war ich da mit und da war mein Opa noch aufbewahrt. Also gebahrt, nennt man das so, ne? Und der lag da. Und meine Oma hat bitterlich geweint. Und ich stand blöderweise neben meiner Oma. Und meine Oma hat meine Hand genommen und hat meinen Opa angefasst. Also sie hat meine Hand genommen und meine Hand auf meinen Opa gelegt. Und sagte nur, guck mal, wie kalt er ist. Er hat gesehen, ich war 6 Jahre alt. Also das war auch sowas, wo ich sage, oh, ey, ich kann mich an so wenig erinnern. Aber dieses Szenario, wie da alles stehen und ich mit meiner Oma da vorne, das erinnere ich so genau. Das war sehr, 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 sehr prägend für mich. Aber da hat es ganz viel mit Angst zu tun gehabt. Da habe ich nichts verstanden, gar nichts verstanden. Mein Opa kannte ich nicht so intensiv, dass ich jetzt sagen würde, ne, wie mein Bruder oder so. Aber das war schon echt krass. Und mein anderer Opa ist davor gestorben, aber das war dann mehr so, er ist erlöst, sagen wir es mal so. Also, ich weiß noch ganz genau, hatte ja auch viel Wut in mir, als mein Bruder gestorben ist. Und ich war immer wütend, wenn Leute irgendwie vom schönen Sterben gesprochen haben. War ich immer wütend, weil ich immer dachte, wie kann man darüber reden? Ich habe es halt nur auf mich übertragen und dem, was mir zugestoßen oder meinem Bruder zugestoßen ist. Mittlerweile könnte ich sagen, es gibt schönes Sterben und es gibt unschönes Sterben. Also mittlerweile wäre ich da ganz offen für so eine Konversation, das zu besprechen.
Konntest du diese Situation mit deinem Opa damals mit jemandem besprechen oder hast du das für dich?
Ja, meine Mutter hat ja auch gleich mich weggenommen. Okay. Und so. Also war schon so, hey, ne, Oma, das ging jetzt, ich weiß, du trauerst gerade, aber da muss jetzt kein anderer drunter leiden. Ja. Ne? Also sie kann auch ihre Gefühle, meine Oma war in tiefster Trauer, und konnte nicht mehr unterscheiden zwischen, was sie hier gerade gehört oder nicht gehört. Und natürlich ist Sterben auch was ganz Natürliches, aber es war mit 6 Jahren noch ein bisschen knallig.
Jetzt meinst du gerade schon Kinder auf Beerdigung. Wie bringst du deinen Kindern Trauer nahe oder auch das Thema Tod?
Ja, da bin ich ganz offen. Also da habe ich gelernt, so sage ich mal aus meiner, also meine Kinder wissen ganz genau über meinen Bruder Carsten. Die wissen die super Bescheid und die sagen auch manchmal, wenn ich traurig bin, ob ich an Carsten denke. So, also und das finde ich tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich das schön. Carsten, der ist hier. Und ich hatte Konfirmandenunterricht und ich hatte einen ganz, ganz schlimmen Pastor. Es war sein letztes Jahr vor der Pensionierung. Aber eine Sache habe ich mitgenommen und zwar war so ein bisschen die Frage, wann lebt ein Mensch und wann stirbt ein Mensch? Und es war metaphysisch. Und da war dann seine Antwort, wir haben alle drum geraten, sobald ein Herzschlag ist, weißt du, sobald der Herzschlag aufhört. Und er so, nein, ein Leben fängt an, sobald man dran denkt und ein Leben endet, sobald man aufhört dran zu denken. Und das so einfach so, und das hat mich, das war auch in der Zeit, in der mein Bruder gestorben ist, so abgeholt. Weißt du, es war so abgeholt. Für mich auch ein tröstlicher Gedanke. Und meine Kinder kennen den alle. Weißt du, haben Bilder gesehen und wir reden darüber, aber wissen auch, dass es ganz traurig ist. Und wissen auch, dass nur Uroma ist gestorben, der Uropa ist gestorben. Also das haben die schon mitgekriegt, aber natürlich noch nicht in dem Maße. So, na, wir gehen da aber schon, haben auch Kinderbücher darüber, ne, über Tod. Darüber redet man schon, ja.
Genau, also wann Leben beginnt und wann es endet, ich glaube, das kann man auch differenziert betrachten und ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja,
ist
sicherlich
aber
super individuell, wie jeder das für sich
ja,
nimmt.
Ja, denke ich auch. Mhm. Aber jetzt meintest du schon, dass ja Carsten auch irgendwie Teil immer noch ist von allem, was ja total schön auch ist. Wie wichtig war es damals für dich, dass du in deiner Familie warst, dass du da Rückhalt hattest?
Und das ist echt nochmal was ganz anderes, weil da hat jeder getrauert, Gissi. Und das ist, glaube ich, wir waren ja so viele. Und die meisten waren ja schon älter als ich. Die meisten waren gar nicht mehr zu Hause. Und dementsprechend war diese individuelle Trauer von jedem, die hat sich so unterschiedlich gezeigt. Mit Wut, mit Verschlossenheit, mit irgendwie Euphorie, dass ich da sagen muss, das war wild. Weißt du, es war wild, weil da waren meine Eltern natürlich erstmal im Fokus, weil die haben ein Kind verloren. Ne? Und das war deswegen ganz viel, hier trauert jeder anders gerade. Das war nicht einfach, ne? Gerade mitten in einem großen Rahmen. Und ich habe viele gute Freunde gehabt, viele Menschen, mit denen ich da meiner Trauer Raum geben konnte, weil meine Familie da ganz natürlich auch getrauert hat. Und das war dann so, das ist im Leben vielleicht auch manchmal so, dass man da vielleicht in der Familie nicht den gleichen Trauerrhythmus hat oder nicht die gleiche Trauerwelle hat. Und dass es da manchmal gut tut, mit neutraleren Personen zu sprechen. So wird es zumindest für mich. Mhm. Ne? Und bei anderen ist die Trauer ganz anders in der Gemeinschaft. Und ich würde aber eher sagen, dass ich für mich persönlich eher individueller getrauert habe, für mich alleine erstmal, und das dann im Zuge von Menschen, die da neutraler zu eingestellt war, gut aufarbeiten konnte.
Und da meintest du aber auch, dass das Zeit gedauert hat,
absolut,
bis du das gemacht hast.
Immer noch, ist immer noch ein Prozess. Also mein Bruder ist jetzt länger tot, als er gelebt hat. Ne? Der ist 19 Jahre schon gestorben. Mhm. Und was ist es immer noch, dass ich mit Menschen zusammensetze und wir darüber sprechen. So wie wir jetzt so. Und über das reden. Und es gibt ja auch diese Floskeln, die Zeit heilt alle Wunden und sowas alles. Das mag für einige zutreffen. Einige sagt das ja. Für mich trifft es nicht so zu. Für mich ist es eher sowas, es macht es weniger intensiv. Mhm. Intensiv ist auch vielleicht das falsche Wort. Es macht es weniger akut, aber es ist trotzdem noch sehr intensiv. Und dementsprechend triffst du ja manchmal auf Menschen und die haben das gleiche erlebt. Und ich war auf einem Erasmus und es hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Und wir haben uns kennengelernt und da war eine Spanierin und die hieß Fair. Und das war so der zweite Abend, an dem wir uns kennengelernt haben. Es gab so ein Spanish Dinner in einem so einem Apartment von uns. Und sie hatte ein Tattoo hier, direkt sichtbar, am Arm. Und da war ein Name drauf. Und ich habe da so, weil ich neugierig war und weil das einladend war, habe ich gefragt, was ist denn das? Und es ist mein Bruder, der gestorben ist. Und diese Frau, und da war ich 20, hat mir einen Umgang mit Trauer gezeigt, den kannte ich vorher nicht. Mhm. Und ich habe sie getroffen, ihr ist das Gleiche passiert, sie hat einen Bruder verloren. Und das war eine Verbindung. Und ich glaube, das können auch viele Trauernde nachvollziehen, diese Verbindung, wenn man jemanden trifft, dem ist das gleiche Schicksal passiert. Und auf einmal hat man eine Verbindung, die wusstest du gar nicht vorher, dass sie existiert. Und diese Frau hat mir, dieser Umgang, den sie hatte, den fand ich bewundernswert. Diese Tattoo oben tätowiert, dass jeder den sehen kann. Und sie war offen, dieses offene, ja, das so heißt er, der ist gestorben mit 14 Jahren an Krebs und hat da so drüber gesprochen. Das fand ich bewundernswert, Gissi. Und von dieser Frau habe ich ganz, ganz viel gelernt. Ganz, ganz viel. Wir haben da so viel drüber gesprochen. Und sie hat auch dieses so, sie möchte ihn beim Leben halten. Deswegen hat sie ihn tätowiert. Sie möchte, dass Leute sie darauf ansprechen. Sie möchte von ihrem Bruder erzählen. Bewundernswert. Für mich war das bewundernswert.
Konntest du dich ihr dann auch direkt öffnen?
Kein Menschen habe ich mich so geöffnet wie dieser Frau, die ich zwei Abende kannte. Wirklich, weil es war, sie hat mir zugehört, sie konnte den Schmerz so verstehen. Sie hat das so, auch diese individuelle Trauer vom Vater, von der Mutter, die waren auch noch getrennt. Also es war eine Verbindung und der Tod hat uns verbunden. Und das war krass. Das war richtig krass. Und dafür werde ich ihr ewig dankbar sein. Ewig.
Seid ihr noch in Kontakt?
Ja.
Schön.
Ja, also wir sind so eine große Erasmus-Clique. Und da ist sie mit dabei. Ja.
Ja. Jetzt schreibt Phoebe, wie man mit so einem Verlust denn umgehen kann. In Phoebes Fall ist sie ja scheinbar auch sehr alleine mit der Trauer. Hast du irgendwelche, ich weiß nicht, ob Tipps das richtige Wort dafür ist, aber einen guten Ratschlag?
Ja, ich glaube, da ist ein guter Ratschlag ist ja auch, wie geht man mit Trauer um? Wie geht man damit um? Wenn man wirklich alleine ist, gibt es sicherlich Trauergruppen. Also ich glaube, das ist etwas, das würde ich meinen jüngeren Ich auch nochmal so raten, bevor ich diese Frau kennengelernt habe, mit jemandem da wirklich ohne Hemmungen, das ist vielleicht das Wort, ohne Hemmungen mal die Trauer rauszulassen. Und so egoistisch das ist, aber manchmal ist Trauer ja so. Manchmal möchte man einfach wütend sein darüber, und das tut so gut, das mal in neutralen Person zu sagen. Wütend, ohne dass man jemanden verletzt, weil jetzt will ich hier alles mal rauslassen und ich fühle mich unberecht behandelt. Ich werde nicht gesehen und ich trauere und hab Angst und alles mal, weil Trauer ist so viel und wir hatten so viel Spaß und mir fehlt die Freude jetzt oder was weiß ich nicht. Also ich glaube, ich würde das, wenn man diesen Raum nicht hat in der eigenen Familie oder in engsten Freunden, mir immer extern diesen Raum, das wäre mein Tipp für alle, externen Raum suchen, wo man das alles mal rauslassen kann. Weil umso mehr man das irgendwie versucht reinzustopfen in sich selber, umso schlimmer wird die Explosion oder diese Selbstzerstörung, Selbstauffressen in der Trauer. Weil die kann dich auffressen, eine Trauer. Eine Trauer kann chronifizieren. Man kann, ich will jetzt nicht sagen lebensunfähig, aber man kann gelähmt sein von Trauer. Und das ist ein großes, noch ein tragisches Schicksal obendrauf, wenn das passiert.
Ja. Ich fand den Punkt gerade spannend. Denkst du, dass das immer einen Teil gibt in der Trauer, der was Egoistisches hat oder der dich zumindest auch was Egoistisches fühlen lässt?
Ja. Immer, natürlich, weil es dein Schmerz ist. Und dein Schmerz ist natürlich anders als anderer Schmerz. Es gibt. Du hast ja auch eine individuelle Beziehung mit dem Menschen gehabt, den du verloren hast. Und da kann dir ja keiner sagen, jetzt reiß dich mal zusammen. Jetzt sei doch nicht so. Ne? Irgendwann gibt es sicherlich einen Kipppunkt, wo ich sage, jetzt, wenn es chronifiziert ist und man wirklich man sagen muss, ich glaube, du brauchst jetzt Hilfe von außen, weil sonst ist das schwierig für dich. Aber ich finde es auch zu einem gewissen Grade okay, wenn man da egoistisch ist. Und das ist schon wieder schwer, Gisi, ne?
Ich wollte gerade sagen, wie war das dann aber auch für dich in deiner Familie, wo ja so viele getrauert haben? Hat man sich dann manchmal auch so gefühlt, als hätte man zu wenig Raum für die eigene Trauer?
Schon. Aber das war, wie ich sagte, auch okay. Es war auch irgendwie, das war jetzt auch irgendwo, jeder durfte natürlich seiner Trauer Raum lassen, aber es war jetzt nicht so, dass das deswegen alles bestimmt hat, dass man jetzt sagen kann, ich kann hier im Bett liegen, weil irgendwo, weißt du, musste das Leben, die Sonne geht morgen wieder auf und so unfair wie das ist, ne? Ich glaube, das ist, wie kann die Welt sich weiterdrehen? Es ist ja immer so eine Frage, ne? Wenn jemand einen Schicksalsschlag passiert, dann denkt man sich mal, wieso geht die scheiß Sonne wieder auf? Wie kann im Fernsehen die Tagesschau laufen? Für mich ist die Welt zusammengebrochen, weißt du so? Also wie diese tiefe Unfairness, die man empfindet, die ist unbeschreiblich. Die ist unbeschreiblich. Und ich denke schon, in meiner Familie hatte da alle echt dran zu knabbern. Mhm. Und ich, wie gesagt, ich habe es ja auch schon in den Folgen davor gesagt, ich hatte ein gigantisches Lebensglück, Menschen zu haben, die bei mir waren, auch über Jahre bei mir waren und immer wieder mal nachgefragt haben und mit mir wenn man so feiern war, ne, und dann mal getrunken hat, ich war ja in der Zeit des Feiern und Trinken, so, wo man dann mal so geweint hat und das war so völlig out of the blue und das war dann klar, okay, jetzt trauert hier gerade jemand und das kam 5 Jahre danach, ne, also das ist schon knallig, aber um irgendwie was mitzugeben ist, meine Familie hat das extrem zusammengeschmeißt. Also meine Geburtsfamilie, also da sind wirklich, also da kommt, das ist jetzt sehr, sehr schwer, da irgendwie ranzukommen.
Hm. Ich musste bei dem Punkt mit dem, wieso geht die Sonne wieder auf, warum läuft die Tagesschau, auch irgendwie dran denken, dass man sich da ja auch unfassbar entkoppelt fühlt.
Komplett.
So, das ist alles so surreal. Das ist wie so ein Parallelfilm.
Das beschreibst du sehr gut. Das beschreibst du sehr gut. Das ist ein unglaubliches, wie morgen habe ich wieder Schule. Wie morgen habe ich eine Prüfung. Also wie kann das sein? Also das ist unglaublich. Also dieses Gefühl, dass die Welt sich weiter dreht, das ist ein unglaubliches Gefühl, weil die Welt für dich da irgendwie stehen geblieben ist. Das ist wirklich eine ganz schwierig zu greifen, dieses Gefühl, wie sich das anfühlt. Aber surreal trifft es vielleicht.
Ja. Hast du selber denn Angst vorm Tod?
Vor meinem eigenen?
Ja.
Das Gute ist, ich beschäftige mich viel mit Tod. Ich habe jetzt gerade, als wir hergekommen sind, habe ich einiges gerade erzählt. Ach, ich habe gerade einen Podcast gehört über Sterben. Also ich bin eigentlich auch immer so, wenn ich mit Freunden so zusammen bin und läuft gerade irgendwie ein cooles Lied, ich sage, das auf der Beerdigung. Ich glaube, das wäre ganz gut. Weißt du so, also ich gehe damit schon sehr offen um. Oder so, ich sage immer, ich möchte auf jeden Fall eingeäschert werden oder sowas. Das sag ich ganz vielen Leuten. Jetzt habe ich es euch allen auch gesagt. Also ich gehe damit, mit meinem eigenen Tod gehe ich sehr offen um und sehr, weil der auch realistisch ist, ne? Also irgendwann werde ich sterben und eigentlich freue ich mich darauf, dass es so ist. Ich freue mich, dass das Leben endlich ist. Ich finde das schön zu wissen, dass das Leben unterschiedliche Etappen hat und irgendwann kommt mein Weg in was anderes. Und mein eigener Tod, da bin ich eigentlich sehr, sehr im Peace mit mir. Ich denke, wenn es soweit ist, werde ich doch kämpfen. Na, weil ich bin dann doch eine Kämpferin im Herzen, so, ne? So einfach lasse ich mich dann doch nicht nehmen. Aber ich glaube, ich habe viel darüber gelesen. Also über 99 Fragen an den Tod, Patientenverfügung gemacht. Wie gesagt, so einfach mal so droppen, so, ach, das Lied finde ich schön. Ach, ich glaube, ich hätte gern so eine Urne. Ach, ich glaube, sowas wird mir gut gefallen. Immer mal wieder ins Hier und Jetzt hole ich den Tod, häufig. Mhm. Martin ist davon manchmal genervt, verstehe ich. Mhm. Ne? Warum sollte man darüber denken? Aber für mich ist das doch schon sehr, sehr präsent. Und ich habe davor auch keine Angst, über den Tod zu reden.
Mhm. Aber natürlich sehr organisiert.
Ja, ist es auch, Gissi. Und ich habe jetzt, umso mehr ich darüber höre oder auch rede oder so, weiß ich, dass es okay ist, so wie es ist. Und ich weiß ja auch zum Beispiel, dass meine Eltern da irgendwann, ne, und so, das ist so. Das kommt irgendwann so. Und das ist dann, dass man nicht weint und traurig ist, natürlich, aber es kommt. Und ist für mich, ist ja meine eigene Strategie, ist dieses Gefühl davon, das ist okay, dass es so kommt. Und jetzt zitiere ich wieder Bauer Helmut, weil er da ja sehr weise ist. Und da hat er auch recht, soll irgendwie eine Reihenfolge gehen. Ja. Wenn ich an den natürlich Tod von meinen Kindern. Oh, da will man ja nicht reingehen.
Nee, da gehen wir jetzt nicht rein.
Nein, genau, da gehen wir nicht rein. Ich halte die Augen auf. Nein, aber natürlich wäre es schön, wenn es in der Reihenfolge ist.
Ja.
Und weil ich älter bin als Martin, ich auch zuerst.
Ja. Wir hatten es vorhin kurz schon mit dem, jeder hat eine gewisse Zeit und dass man ja irgendwie auch vielleicht schön sterben kann, wenn einfach man die Zeit gut und lange genutzt hat. Und da kommt so ein kleiner, was der Bauer nicht kennt.
Das hatten wir ewig nicht mehr.
Longevity.
Jetzt aber der musste auch raus jetzt. Der musste jetzt auch raus. Das finde ich gut. Weil ganz ehrlich, den Longevity-Trend, da haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Ne?
Nicht in der Folge.
Nee, aber mit deinem anderen Alex. Also mit dem anderen Alex haben wir
kurze Erklärung, wir haben an der Kamera Alex stehen und er hat einen Kollegen, der heißt Alex und der war letzte Woche mit dabei.
Nee, Longevity, was hältst du denn von dem Trend?
Also vielleicht erstmal ganz kurz zur Erklärung. Also es geht darum, das Leben zu maximieren, möglichst lang, möglichst gesund.
Ja.
Und man unterscheidet da zwischen der Lifespan und der Healthspan. Und Longevity will nicht das Leben in die Länge ziehen, sondern die gesunden Jahre des Lebens in die Länge ziehen.
Ja, okay.
Mhm. Genau. Und das hat ja gerade einen großen Hype. Mhm. Also es ploppt gefühlt überall im Zentrum irgendein neues Supplement hoch.
Mhm. Und ich glaube, da triffst du doch schon genau den Kern. Es ist kommerzialisiert. Also ich weiß nicht jetzt.
Genau, es ist wahnsinnig kommerzialisiert. Mhm. Der Grundgedanke ist vielleicht ein schöner. Die gesunden Jahre möglichst lange zu erhalten. Mhm. Und da gibt es bestimmt Sachen, die wir alle tun können. Ernährung, Schlaf, Klasse. Sport, Stress reduzieren. Wir müssen wir beide kurz lachen.
Ja, ja.
genau, aber es ist eben gerade aktuell auch eine Industrie. Und
ja,
das ist halt irgendwie auch, finde ich, ein bisschen kritisch zu betrachten, weil
absolut.
Nicht alles daran ist auch wissenschaftlich belegt.
Nein.
Also was gerade zu Geld gemacht wird.
Ja. Und es ist ja irgendwie auch ein Paradox, ne? Also dein Leben, dein gesundes Leben sich damit zu verbringen, dass du dann auch gesund bleibst und dann, ja. Und
ja.
Dann? Also für mich ist das irgendwie so, das ist Lifestyle dann ja auch irgendwo. Ne?
Mhm.
Ich weiß nicht, einfach mal leben, ist vielleicht dann auch schwierig. Also das ist ja wirklich, dann greift man ja wirklich wieder in Dinge ein, die man manchmal ja auch gar nicht vielleicht so richtig beeinflussen kann, wie lange man lebt. Also natürlich, wenn du nicht raus oder sowas. Ich glaube, du kannst das Leben... Davon bin ich überzeugt. Du kannst das Leben tief negativ beeinflussen. Davon bin ich extrem überzeugt. Aber kannst du es auch in dem Maße positiv beeinflussen? Das weiß ich nicht.
Also im selben Maße wie negativ.
Genau.
Weil ich glaube, man kann es schon positiv beeinflussen, aber jetzt im selben Maße.
Genau, das meine ich. Nicht so im selben Maße wie negativ.
Ja, aber genau, was du auch gerade meintest, ist halt dieses... Das baut ja irgendwo sofort wieder Druck auf.
Mm.
Und einerseits sollen wir irgendwie Stress reduzieren, aber gleichzeitig mache ich mir dann ja einen Stress, was ich noch alles machen könnte. Also es ist so ein bisschen kontrovers.
Wie viel Kopf einfach.
Ja.
Ne? Ja. Ich schlage es anders. Mein Tipp fürs längere Leben ist ein guter Kaffee und ein gutes Stück Kuchen.
Ich würde sagen, damit gehen wir jetzt raus.
Damit gehen wir jetzt raus. Ciao.
Tschüss. Bei Paulsen ist ein Format von Mit Vergnügen. Host Annemarie Paulsen. Co-Host bin ich, Gissi Winkler. Technische Betreuung, Schnitt und Mix, Alexander Stößlein. Außerdem an diesem Projekt beteiligt Amelie Kern, Lisa Golinski und Julia Bär.